Ein Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt. Das ist etwas Unglaubliches.
Die Geschichte vom brennenden Dornbusch, das ist ein Schlüsseltext für das gesamte biblische Gottesverständnis.
Wie meinst du das?
Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susanne Kropf.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kinderbibel-Podcasts Was glaubst du denn? Mein Name ist Susanne Hallmeier und ich begrüße heute wieder Susanne Kropf, Pastorin in der Christuskirche Hamburg-Othmarschen. Hallo liebe Susanne.
Hallo liebe Susanne, ich freue mich hier zu sein. Wie geht's dir denn heute?
Ach, du ist lieb, dass du fragst. Also wenn ich mit dir und Jennifer hier im Tonstudio stehe und über die Bibel reden kann, dann geht's mir immer gut. Und du so?
Ja, so geht es mir auch immer. Ich rede total gern mit dir über die Bibel und ihre Geschichten.
Und warum machen wir das? Wir finden, die Bibel ist ein total spannendes Buch. Es gibt viele großartige Geschichten, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt Geschichten über Wunder, über Geheimnisse, über Gerechtigkeit, auch über Ungerechtigkeit, über Helden, die aber auch manchmal einsam und verzweifelt sind oder Fehler machen. Wir möchten euch diese Geschichten erzählen und euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch dieses Buch der Bücher. Hier im Podcast sprechen wir über die Geheimnisse der Bibel und vor allem darüber, was für Kinder in diesen Geschichten steckt.
Wenn ihr Fragen habt zu den Geschichten der Bibel, die wir hier erzählen oder überhaupt rund ums Thema Bibel oder zum Kinderbibel-Podcast, dann schreibt uns eine Mail. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage unter www.kinderbibel-podcast.de.
Wir schauen noch immer auf die Geschichte des Volkes Israel. Ein Volk, das Gott eng begleiten möchte und so zahlreich werden soll wie Staubkörner im Sand und Sterne im Himmel.
Wir bewegen uns hier immer noch in den Geschichten vom Alten bzw. Ersten Testament, die von vielen verschiedenen Menschen aufgeschrieben wurden. Und wir erzählen dir hier, was wir denken, was es mit den biblischen Geschichten auf sich hat. Aber es gibt viele verschiedene Antworten auf all die Fragen, die die Bibel uns stellt. Wir finden es toll, wenn du dir deine eigene Meinung bildest oder Fragen stellst.
Wir sind aktuell im zweiten Buch Mose unterwegs, dem Buch Exodus. Das Volk Israel lebt schon sehr lange in Ägypten, doch sie sind ungeliebte Ausländer und werden unterdrückt, ausgebeutet und diskriminiert.
Der ägyptische Pharao will die Israeliten klein halten. Trotzdem wird das Volk Israel immer größer und zahlreicher und breitet sich aus. In seiner Angst vor den Fremden weist der Pharao an, dass alle neugeborenen Söhne der Israeliten nach der Geburt in den Nil geworfen werden müssen.
Mitten in diese gefährlichen Zeiten wird ein kleiner hebräischer Junge geboren. Seine Familie will ihn vor dem Tod bewahren. Sie betten ihn in ein kleines Körbchen und verstecken es im Schilf am Ufer des Nils. Ausgerechnet die ägyptische Prinzessin, die Tochter des Pharao, findet das Kästchen im Schilf. Sie adoptiert das Kind und gibt ihm den Namen Mose. Damit rettet sie den kleinen hebräischen Jungen vor dem Tod. Mose wächst im ägyptischen Palast auf, in Sicherheit.
Er wächst zu einem jungen Mann heran. Eines Tages tötet er einen ägyptischen Aufseher, der zuvor einen Hebräer misshandelt hat. Ihm wird klar, ich gehöre zu den Unterdrückten, nicht zu den Herrschern. Ich bin kein Ägypter. Mose findet zurück zu seinen hebräischen Wurzeln.
Doch auch der Pharao erfährt von seiner Tat, er will ihn töten. Mose muss vor dem Pharao fliehen und das Land verlassen. Er wird zum Flüchtling. Im Lande Midian trifft er an einem Brunnen die Töchter eines Priesters und findet bei der Familie Unterschlupf. Mose heiratet und wird Vater. Er führt nun ein recht beschauliches Leben im Lande der Midianiter.
Lange Zeit danach verstirbt nun der König von Ägypten. Doch auch der neue Pharao unterdrückt und quält das Volk Israel. In der Bibel steht, Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Gottes Eingreifen kündigt sich hier an.
Mose lebt also noch immer im Lande Midian. Er hütet die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters. Und er treibt sie über die Wüste hinaus.
Das ist doch total spannend, oder Susanne? Die Wüste ist in der Bibel oft ein beliebtes Motiv, als ein Ort der Läuterung und Reinigung. Und hier können Menschen auch oft Gott ganz nah spüren.
Na, da bin ich jetzt gespannt. Mose kommt nun an einen Berg, in der Bibel steht der Berg Gottes, der Horeb. Das Gras ist noch frisch und Mose beschließt, hier ein wenig zu rasten und seine Tiere ausruhen zu lassen. Und nun folgt eine sehr berühmte Szene in der Bibel, von der ihr vielleicht schon mal gehört habt. Mose erblickt einen brennenden Dornbusch. Der Busch lodert zwar in heißen, hellen Flammen, aber er verbrennt nicht. Er wird nicht kleiner. Kein Rauch steigt auf. Und Mose denkt sich, eigenartig, was hat es damit auf sich? Warum verbrennt dieser Busch nicht? Ist das ein Wunder oder bilde ich mir das alles nur ein? Das muss ich mir genauer ansehen. Mose geht auf den brennenden Dornbusch zu. Lasst uns mal in die Bibel reinhören, was nun geschieht.
Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land. In ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst.
Wenn Gott in der Bibel Menschen anruft, werden sie ja eigentlich immer mit Namen angesprochen. Mose, Mose. Das ist ein bisschen wie damals. Abraham, Abraham.
Das stimmt. Und Mose antwortet: Hier bin ich. Genauso wie Abraham damals. Und das bedeutet so viel wie: Ich höre dir zu.
Die Stimme spricht zu Mose: Das hier ist ein heiliger Ort. Zieh deine Schuhe aus.
Das gibt es bis heute, zum Beispiel im Islam. Die staubigen Schuhe auszuziehen bedeutet: Ich betrete hier einen anderen Raum, etwas Heiliges. Und das darf nicht dreckig werden. Man geht barfuß. Und das hat sich in vielen Religionen bewahrt bis heute, dass man zum Beispiel seine Haare bedeckt oder seine Schuhe auszieht, wenn man den heiligen Raum betritt.
Gott stellt sich nun vor als: Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Also der Gott des hebräischen Volkes. Gott hat eine Geschichte mit diesem Volk. Mose, der Gott nur hört, aber nicht sieht, verhüllt aus Ehrfurcht sein Gesicht, um Gott nicht anschauen zu müssen.
Gott gibt sich Mose zu erkennen als Gott der Väter, der seinem Volk zu Hilfe kommen wird. dieser Gott seiner Vorfahren, zeigt sich als mitfühlender Gott. Gott sieht das Elend des Volkes Israel, kennt ihr Leid. Ich bin herniedergefahren. Gott verlässt die himmlische Wohnung, um dem Volk Israel nahe zu sein. Gott macht sich auf den Weg, um zu retten.
Ja, und noch mehr. Gott will sie aus der Sklaverei in Ägypten befreien und in ein gutes, großes Land bringen, in dem Milch und Honig fließen. Gott hat einen Plan und Mose soll ihn ausführen. Die Befreiung Israels ist vor allem Gottes Sache. Gott selbst will das Volk aus Ägypten führen, aber er gebraucht zugleich Mose für diese Aufgabe.
Mose hat hier eine Gotteserfahrung. Der Autor dieser Bibelgeschichte weiß, dass Gott ein gestaltloses Geheimnis ist. Darum spricht der Autor auch in Symbolen. Der Dornbusch zeigt die Unerreichbarkeit Gottes an. Man kann ihn nicht anfassen. Feuer lockt und wärmt, aber zugleich gebietet es Abstand und ist ja auch gefährlich.
Oh, zum Thema Feuer in der Bibel habe ich einen schönen Text gefunden. Das Alleswisserbuch zur Bibel erzählt uns dazu ein wenig mehr. Lasst uns da mal kurz reinhören.
Im Alltag diente das Feuer zum Kochen, Heizen und als Lichtquelle. Um die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern, wurde auch die reinigende Kraft des Feuers genutzt. Da das Feuer immer eine gefährliche Sache blieb, die Menschen nur begrenzt nutzen und lenken konnten, wurden Feuer zusammen mit Licht und Blitz als Zeichen göttlicher Macht empfunden. Deshalb offenbart sich Gott dem Mose im brennenden und doch nicht verbrennten Dornbusch. Später wird Gott das Volk Israel in einer Feuersäule begleiten. Doch das Feuer kann auch den Zorn Gottes ausdrücken und ein Symbol für die Vernichtung sein.
Ein Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt, das ist etwas Unglaubliches.
Die Geschichte vom brennenden Dornbusch, das ist ein Schlüsseltext für das gesamte biblische Gottesverständnis.
Wie meinst du das?
Naja, Gott ist fern und man kann ihn nicht greifen. Aber man kann sicher sein, dass Gott dennoch da ist. In der Bibel, vor allem im Alten Testament, zeigt sich Gott immer wieder in Naturphänomenen. Mal in einer Wolkensäule, mal als Säuseln im Wind. Aber richtig fassen kann man ihn nie. Und so zieht sich das durch das ganze Alte Testament.
Der Bibeltext, den wir vorhin gehört haben, schildert uns die Berufung des Mose zum Führer Israels. Gott beruft hier einen Propheten, Mose, soll Gottes Prophet werden und ein geknechtetes Volk aus der Unterdrückung herausführen. Also der Ruf Gottes in der Bibel ist ja ehrlicherweise ziemlich häufig mit Problemen verbunden, oder?
Oh ja, das stimmt. Der berufene Prophet ist meist nicht vorbereitet, oft überfordert und der Auftrag ist nicht selten eher unangenehm. Den Propheten steht meistens kein leichter Weg bevor. Fällt dir noch eine weitere Prophetengeschichte aus der Bibel ein, Susanne?
Ja klar, hier Jona.
Stimmt.
Jona soll nach Ninive gehen. Und den Bewohnern der Stadt sagen, kehrt um. Macht er aber nicht. Im Gegenteil. Stattdessen haut er ab, heuert auf einem Schiff an und fährt in genau die entgegengesetzte Richtung übers Meer. Doch Gott schickt einen riesigen Sturm. Die Seeleute rasten aus in Todesangst und Jona gesteht, ist alles meine Schuld, werft mich über Bord ins Meer. Aber mehr will ich hier zu der Geschichte noch gar nicht verraten. Irgendwann kommen wir da ja noch hin. Dauert nur noch ein bisschen.
Ja, trotzdem passt es. Propheten bekommen von Gott meistens eher schwierige Aufträge und sind anfangs etwas mutlos. Aber Gott traut ihnen das zu. Du schaffst das, du kannst das. Gott sieht etwas in dir, was du selbst nicht siehst oder über das du noch nichts weißt.
Naja, und da steckt ja auch drin, du kannst wachsen. Weil dir jemand etwas zutraut. Das ist ein bisschen wie eine kleine Revolution in dir selbst. Du musst dich nur drauf einlassen. Und das kann ein ziemlich großer Schritt sein. Wie für die Propheten in der Bibel. Zum Beispiel Mose. Doch wie soll das vor sich gehen, ein ganzes Volk aus der Macht der Ägypter befreien? Gott hat Mose zum Befreier auserwählt. Er, der Schafshirte, der als Ägypter groß geworden und doch ein Hebräer ist. Er soll diesen abenteuerlichen Auftrag ausführen.
Die Geschichte mit dem brennenden Dornenbusch war schon sonderbar. Dieser göttliche Auftrag muss sie noch mehr erschrecken, denn dieser Auftrag ist ziemlich fett. Er, ein einfacher Schafshirte, hat gleich zwei ziemlich große Aufgaben vor sich. Mit wahnsinnig vielen Israeliten reden und auch mit einem mächtigen Staatsmann, dem Pharao.
Ja, das ist ein ziemlich dickes Brett.
Mhm.
Mose ist auch erstmal wenig begeistert. Er zögert. In der Bibel steht, Mose sagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten?
Wer bin ich schon? Mose fühlt sich nicht würdig und wahrscheinlich auch nicht fähig, Gottes Auftrag auszuführen. Das schaffe ich nicht. Echt nicht.
Und weißt du, vielleicht will Mose auch kein Held sein. Und er zweifelt an sich selbst.
Ja, das kann sein. Wie würdest du denn reagieren, Susanne?
Ja, ziemlich wahrscheinlich. Sehr ähnlich.
Mhm.
Ist Gottes Auftrag eine Nummer zu groß für Mose? Wie kann Gott ihm eine solche Aufgabe zutrauen, nach der Vorgeschichte? Immerhin wird er in Ägypten als Mörder gesucht. Er versteckt sich ja nicht ohne Grund bei den Midianitern. Er, der im ägyptischen Königshaus groß geworden ist und nun die Schafe seines Schwiegervaters hütet, er soll der Befreier des Volkes Israel sein? Das ist so ein bisschen wie, wenn ich zu dir sagen würde, Susanne, geh doch jetzt mal zu den Politikern nach Berlin und überzeug sie davon, den Klimawandel sofort zu stoppen.
Wow, ja. Beim ersten Hinhören sind das natürlich Aufträge, bei denen sich jeder überfordert fühlt.
Ja, total.
Und so muss es auch Mose ergangen sein.
Aber Gott antwortet Mose, ich will mit dir sein. Ich bin bei dir. Eines Tages werden du und dein ganzes Volk mich auf genau diesem Berg verehren. Und dann wirst du verstehen, warum ich gerade dich ausgewählt habe. Doch Mose zweifelt. Wird das Volk ihn für diese Aufgabe akzeptieren? Da könnte doch jeder kommen und sagen, er würde im Namen und im Auftrag Gottes handeln. Was, wenn sie mich fragen, wie der Name des Gottes ist, der mich geschickt hat? Was soll ich den Israeliten dann sagen? In der Lutherbibel steht, Gott sprach zu Mose. Ich werde sein, der ich sein werde.
Hier taucht der Name des jüdischen Gottes zum ersten Mal auf.
Warum fragt Mose denn jetzt ausgerechnet nach dem Namen?
Naja, in einer Welt, in der man mit vielen Göttern rechnet, muss Gott sich mit seinem Namen offenbaren. Dieser Gottesname sieht in der hebräischen Sprache so aus. Warte, ich schreibe dir das mal hier eben auf. So, ungefähr.
Okay, also das sieht jetzt für mich eher aus wie ein paar antike Ruinen oder ein paar Tore.
Es ist schwer, den hebräischen Gottesnamen der Bibel in unsere Sprache zu übersetzen. In unserer Schrift sind das die Buchstaben JHWH. Das Ganze wird auch das Tetragramm genannt. Griechisch bedeutet das so viel wie vier Buchstaben. Die heutige Sprachforschung geht davon aus, dass Mose den Namen Yahweh mit der Aussprache Yahweh oder Yahweh offenbart wurde. Das Wort leitet sich vom hebräischen Wort für sein ab. Für Yahweh finden wir ganz unterschiedliche Übersetzungen. Ich bin.
Ich bin da.
Ich bin, der ich bin.
Ich bin, was ich bin.
Ich bin ich.
Ich werde für euch da sein.
Ich werde sein, der ich sein werde.
Yahweh ist also ein Eigenname, der den Gott Israels von anderen Göttern unterscheidet?
Auch, ja. Aber es ist mehr als ein Eigenname oder eine Buchstabenkombination. Es sagt etwas aus über das Wesen seines Trägers. Es ist ein Gott des Mitseins und des Daseins für die Menschen. Gott ist bei den Menschen, Gott ist ansprechbar und Gott hat die Not und die Schreie des Volkes gehört. Gott lässt sie nicht allein.
Also könnte man sagen, der Name ist Programm.
Absolut. Dieser Name ist eigentlich ein Versprechen, eine Zusage. Gott begleitet die Menschen auf ihrem Weg in guten und in schlechten Zeiten. Auf diesen Gott können sich die Menschen verlassen. Für jüdische Menschen ist der Name Gottes so heilig, dass sie ihn nicht aussprechen. Immer wenn in der Tora der Gottesname steht, sprechen die Juden ein anderes Wort dafür. Zum Beispiel sagen sie statt Yahweh Adonai. Das heißt so viel wie der Herr. Und deswegen findet man in der Lutherbibel auch so oft statt Gott das Wort Herr.
Gott offenbart seinen Namen und verleiht damit dem Auftrag an Mose noch mehr Kraft und Gewicht. Also er hätte sie auch machen können wie Rumpelstilzchen. Ach, wie gut, dass niemand weiß.
Wenn du einer Sache einen Namen gibst, dann gewinnt sie an Bedeutung für dich. Denk mal an die Schöpfungsgeschichte, als der Mensch den Tieren Namen geben sollte.
Ja, stimmt. Sag mal, wie findest du eigentlich deinen eigenen Namen?
Oh, finde ich ganz okay. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Und du?
Das ist jetzt eine Fangfrage, ne?
Ja.
Wir heißen ja beide gleich.
Das
also
stimmt.
Zumindest ähnlich.
Und unser Name, der heißt übersetzt so viel wie die Lilie.
Magst du Lilien? Ich mag die nicht.
Nee, die duften mir zu doll.
Ja, ich krieg davon immer Kopfschmerzen.
Ja, ich auch. Aber schön sehen sie aus.
Das stimmt.
Früher haben mich übrigens immer alle Susi genannt. Bist du auch eine Susi?
Na klar, bin ich auch eine Susi. Also nur meine Mutter, die hat nie Susi zu mir gesagt. Macht sie bis heute nicht. Nein, immer Susanne. Und die meisten meiner Freunde nennen mich Susi, weil ich sie aber auch schon ewig kenne. Und wenn ich auf Susi nicht höre, haben immer alle streng gerufen, und das machen sie auch bis heute, Susanne. Wie meine Mutter halt. Und dann habe ich immer, spätestens dann, habe ich reagiert. Ja, und als ich 30 geworden bin, vor langer, langer Zeit.
Ach, jetzt komm.
Da habe ich mich auch nicht mehr als Susi vorgestellt, sondern als Susanne. Ab einem gewissen Alter sind Spitznamen halt passé. Man kann hineinwachsen in seinen Namen oder herauswachsen, wie man es nimmt. In der Bibel haben die Namen ja oft eine besondere Bedeutung. Die Menschen sind, wie sie heißen.
Nomen est omen, der Name ist ein Zeichen. Die Namen der Menschen in der Bibel sagen etwas über ihre Persönlichkeit aus. Zum Beispiel Abraham bedeutet so viel wie Vater von vielen oder Vater der Völker.
Ja, oder unser Mose, der Herausgezogene.
Oh ja.
Zurück zu unserer Geschichte. Gott sagt nun Mose, was er als erstes tun soll. Er soll die Ältesten des Volkes Israel versammeln und mit ihnen sprechen.
Mose soll den Ältesten Gottes Botschaft überbringen. Ich, der Gott eurer Väter, weiß, es geht euch schlecht. Daher werde ich euch aus dem Elend Ägyptens in das verheißene Land führen. In das Land, darin Milch und Honig fließt. Ich verspreche dir, Mose, sie werden auf dich hören.
Warte mal, jetzt muss ich noch mal einhaken. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Was hat es damit eigentlich auf sich? Das haben wir ja vorhin schon einmal gehört. Also mir kommt da spontan das Schlaraffenland in den Sinn.
Stimmt.
Aber das kann ja hier nicht ernsthaft gemeint sein.
Wer weiß.
Es gibt da jemanden, der uns dazu mehr verraten kann. Ohren auf.
Der Ausdruck Milch und Honig begegnet uns in der hebräischen Bibel vor allem in der Formulierung das Land, in dem Milch und Honig fließen. Diese Formulierung dient meistens der Beschreibung des verheißenen Landes. Milch und Honig sind sehr wertvolle Lebensmittel. Sie bezeichnen aus nomadischer Sicht den landwirtschaftlichen Reichtum Kanaans.
Honig kommt in biblischen Texten in verschiedenen Arten vor. Aus Bienenzucht beim Haus, als wilder Honig aus Feldspalten oder von Bäumen und Sträuchern. Es gibt auch Honig in Form von Sirup aus Trauben oder Datteln. Honig war im antiken Palästina das einzig verfügbare Süßmittel, war aber auch ein geschätztes Heilmittel. Denn Honig hat eine erquickende und belebende Wirkung. Honig diente als Geschenk oder auch als Tauschmittel.
Viel Honig ist ein Hinweis darauf, dass es sowohl viele Bienen als auch viele blühende Pflanzen gibt. Auch viel Fruchtsirup verweist auf eine üppige Pflanzenwelt. Viel Milch ist ein Hinweis auf viele milchgebende Haustiere und deren Fruchtbarkeit. Sowohl Milch als auch Honig stehen für nahrhafte Lebensmittel, für üppige Fruchtbarkeit, für ein kultiviertes Land mit Bienenzucht und Haustierhaltung, also ein Land mit reichen Lebensmöglichkeiten.
Der Überfluss von nahrhaften Lebensmitteln ist in Zeiten und Gegenden, die den Hunger besser kennen als das Sattsein, ein Traum von einem sorglosen Ort. Es geht um ein gesegnetes Land, in dem gute Dinge im Überfluss vorhanden sind, wo es keinen Mangel gibt. Darüber hinaus stehen Milch und Honig sinnbildlich auch für Gottes Segen. Nicht nur das Elend der Sklaverei wird im verheißenen Land Kanaan aufhören, sondern Gutes wird über das Volk Israel ausgeschüttet werden.
Also doch Schlaraffenland.
Klingt so, oder?
Na, was für ein Glück. Ich fahre nämlich bald nach Israel und dann werde ich dir davon berichten.
Oh ja, davon musst du unbedingt erzählen, wenn du zurück bist.
Bist du eigentlich schon mal da gewesen?
Leider nein, deswegen warte ich ja so sehnsüchtig auf deine Erzählung.
Ich werde berichten. In unserer Bibelgeschichte ist es noch ein ziemlich weiter Weg, bis das Volk Israel hoffentlich ins verheißene Land gelangt. Noch werden sie von den Ägyptern unterdrückt und ausgebeutet. Noch ist keine Rettung in Sicht. Ich fasse nochmal zusammen. Gott sagt zu Mose, hier ist dein Auftrag, geh los und befreie mein Volk. Mose sagt, ich doch nicht. Und Gott so, doch, das machst du jetzt bitte. Ich bin bei dir. Sag ihnen, ich bin der, der ich sein werde. Ich habe dich geschickt. Und zuerst sprichst du mit den Ältesten. Dann gehst du mit den Ältesten des Volkes Israel zum ägyptischen Pharao. Und was Mose dort vorbringen soll, darüber erzählt uns die Bibel. Wir hören da mal rein.
Danach sollst du mit den Ältesten Israels hineingehen zum König von Ägypten und zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer, ist uns erschienen. So lass uns nun gehen, 3 Tage Reisen weit in die Wüste, dass wir opfern dem Herrn, unserem Gott. Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht wird ziehen lassen. Er werde denn gezwungen durch eine starke Hand. Daher werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all den Wundern, die ich darin tun werde. Danach wird er euch ziehen lassen.
Mose soll zum Pharao gehen und darum bitten, dass sein Volk eine 3-Tage-Reise weit in die Wüste ziehen darf, um Gottesdienst dort zu feiern. Gott weiß jedoch schon, dass der Pharao sich querstellen wird. Und darin liegt das eigentliche Problem von Moses Auftrag.
Gott weiß darum, von Anfang an. Und wir als LeserInnen dieses Bibeltextes werden hier schon auf einen Machtkampf vorbereitet. Mose wird hier ein Blick in die Zukunft gewährt, um ihn gewiss zu machen, Gott hat einen Plan, der ausgeführt werden wird.
Aber Mose zweifelt. Das wird nicht klappen. Niemand wird auf mich hören. Stattdessen werden alle sagen, stimmt doch alles gar nicht. Der Herr ist dir nicht erschienen. Und ehrlich gesagt, Susanne, diese Zweifel sind ja nicht ganz unberechtigt.
Ja, das stimmt.
Seine letzte Begegnung mit den Hebräern war immerhin alles andere als freundlich.
Mhm.
Was haben Sie damals noch zu ihm gesagt? Das war bei diesem Kampf.
Ja.
Willst du Richter über uns sein?
Oh ja, da hast du recht.
Das geht jetzt in der Bibel eine ganze Weile hin und her. Gott muss Mose überzeugen. Mose will nicht.
Doch Moses Einwände interessieren Gott nicht wirklich. Immer wieder lenkt er Moses Blick von sich selbst weg auf Gottes Fähigkeiten. Gott sagt: Was hast du da in der Hand?
Und Mose antwortet: Einen Stab. Mose war ja Hirte, also hatte er einen Stab. Das war damals Standardausrüstung.
Gott spricht: Wirf ihn auf die Erde.
Achtung, und jetzt wird gezaubert. Und er warf ihn auf die Erde. Da ward er zur Schlange. Und Mose floh vor ihr.
Und Gott spricht wieder: Strecke deine Hand aus und erhasche sie beim Schwanz.
Da streckte Mose seine Hand aus und ergriff sie. Und sie ward zum Stab in seiner Hand.
Und so sprach Gott: Darum werden sie dir glauben.
Gott gibt Mose also die Fähigkeit, vor dem Volk ein Zeichen zu vollbringen.
Gott macht sogar noch weiter. Steck deine Hand in die Brusttasche deines Gewandes.
Und er steckte sie hinein. Und als er sie wieder herauszog, siehe, da war sie aussätzig wie Schnee.
Und Gott spricht: Stecke deine Hand noch einmal in dein Gewand.
Und er tat sie wieder hinein. Und als er sie herauszog, siehe, da war sie wieder wie sein anderes Fleisch. Noch ein Zeichen.
Ja, und es kommt sogar noch ein weiteres. Gott spricht: Wenn sie dir noch immer nicht glauben wollen und nicht auf dich hören werden, so nimm Wasser aus dem Nil und gieß es auf das trockene Land. Dann wird das Wasser, das du aus dem Strom genommen hast, Blut werden auf dem trockenen Land.
Mose ändert nun seine Argumentationsstrategie. Ein Argument wird ja nicht besser, nur weil man es ständig wiederholt. Also zieht Mose andere Argumente heran. In der Bibel steht, er sagt: Ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Ach, ich konnte noch nie gut reden, haben in der Schule schon alle gesagt.
Gott wird nun allmählich etwas ungehalten. Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich's nicht getan, der Herr? So geh nun hin. Ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Gott verspricht Mose Beistand.
Na ja, und es klingt auch ein bisschen nach: Mach dir mal keine Sorgen. Ich regel das schon.
Ja, das stimmt.
Mose aber sprach: Mein Herr, sende, wen du senden willst. Für mich klingt das, als ob er sich noch immer weigert. Sende jeden anderen, nur nicht mich. Er versucht's noch immer. Mose ist ein unwilliger Prophet. Er fühlt sich klein. Also ich kann das ja gut nachvollziehen.
Ja, ich auch.
Er sieht sich in Gedanken wahrscheinlich vor dem Pharao, weißt du, im Palast. Und der sitzt auf seinem riesigen, prunkvollen Thron, umgeben von etlichen klugen Ratgebern und Prinzen. Und mit den ganzen Typen ist Mose wahrscheinlich schon zur Schule gegangen.
Oh je.
Und alle werden sie auf ihn herabschauen oder auf ihn zeigen oder noch schlimmer, ihn auslachen. Also mir wäre an Moses Stelle auch etwas mulmig bei dem Gedanken.
Aber das Gute ist, solche Schwächen oder Ängste können überwunden werden.
Deswegen sind die Bibelgeschichten ja auch so spannend.
Jetzt ist Gottes Geduld am Ende. In der Bibel steht: Da wurde der Herr sehr zornig über Mose. Ich kenne jeden Hebräer. Dein Bruder Aaron aus dem Stamm Levi, der kann super reden. Du wirst ihn treffen, er wird sich freuen, dich zu sehen. Sag ihm, was ich dir gesagt habe, und ich will mit deinem Mund und seinem Munde sein und euch lehren, was ihr tun sollt.
Also Susanne, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, soll es so laufen: Gott spricht mit Mose, Mose spricht mit Aaron und Aaron spricht zum Volk Israel.
Jep, so soll es laufen.
Das klingt ja ein bisschen wie stille Post, oder? Na, hoffentlich geht das gut.
Oh ja, Geschwister sind am Werk. Die Brüder müssen es nun richten, aber zu zweit ist ja alles leichter.
Bei uns im Podcast ja auch.
Oh ja.
Der Dornbusch schweigt nun. Und brennen tut er wahrscheinlich auch nicht mehr. Als Mose endlich die Augen öffnet, sieht alles aus, als wäre nichts geschehen. Der arme Mose, Er muss jetzt ganz schön am Grübeln sein.
Ja, das glaube ich auch.
Wird er Gottes Auftrag annehmen?
Was wird geschehen, wenn er wirklich zurück nach Ägypten geht? Wird der Pharao ihn als gesuchten Mörder ins Gefängnis werfen?
Wie es mit Mose und dem Volk Israel weitergeht, davon erzählen wir euch in unserer nächsten Folge hier im Kinderbibel-Podcast Was glaubst du denn?
Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmayr und Susanne Kropf. Bibelzitate und Texte gelesen von Jakob Meinertz und Paula Zichy. Produziert von Jennifer Lindenberg.